Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien-Podcast und unserer Besprechung von Running Man. Und dazu habe ich mir wieder den lieben Mario vom Blog, Filmblog, Filmframe und Streamscreen eingeladen. Grüß dich, Mario.
Grüß dich, Marco.
Da sind wir mal wieder zusammengeschaltet und sprechen diesmal über einen Film, mal keine Marvel-Serie, sondern mal über einen mehr oder weniger aktuellen Kinofilm. Wenn die Folge hört, ist der schon ein bisschen draußen. Aber ja, trotzdem wollte ich es mir nicht entgehen lassen, mit dir über den Film zu sprechen. Und wie gesagt, es geht um The Running Man 2025. Aber bevor wir vielleicht zum Aktuellen kommen, können wir ja mal in die Vergangenheit schauen, weil es gab ja schon mal einen The Running Man mit unser allerliebsten Arnold Schwarzenegger aus dem Jahre 1987, beziehungsweise der Film, also beide Filme basieren ja auch auf einem Buch von Richard Bachmann, aka Stephen King, das ist ja mittlerweile auch bekannt. Wird, glaube ich, sogar im aktuellen Film steht es ja auch direkt Stephen King. Ne? Also mittlerweile bekennt er sich dazu, dass er den Roman geschrieben hat.
Ja, das Buch ist von 1982, ne? Mhm. Und da gab es einen Reporter, der irgendwie rausgekriegt hatte, dass das wohl Stephen King ist, der da hinter dem Pseudonym steht. Warum das so ist, wir haben das gestern Abend nochmal versucht, irgendwie auch zu recherchieren. Also ich und mein Kino-Buddy. Grüße gehen raus an Dominik.
Ja, liebe Grüße.
Das könnte eventuell auch seinerzeit daran gelegen haben, dass viele Buchverlage den einzelnen Autoren nur ein oder zwei Bücher pro Jahr zugestanden haben. Und wenn man viel Output hat, muss man dann halt Alternativen suchen. aber das kam dann irgendwie 1985 raus, dass es wohl Stephen King ist. Und zwei Jahre später kam dann The Running Man mit Arnold Schwarzenegger, wie du gerade schon gesagt hast.
Hattest du den jetzt, also du hast ja jetzt gerade erzählt off record schon, dass du ihn vor der Neuverfilmung quasi nochmal geguckt hast. Kanntest du den vorher schon? Hast du den vorher auch schon mal gesehen gehabt?
Ich habe viele Filme von diesen 80er-Jahre-Action-Krachern nicht gesehen und habe denen jetzt nachgeholt gehabt. Mhm. Habe jetzt auch nochmal so ein bisschen recherchiert dazu. Der stand ja ganz lange auch auf dem Index, habe ich gelesen gehabt. Und den gibt's auch in zwei verschiedenen Synchro-Fassungen. Wusste ich auch nicht. Ich habe jetzt die Synchro-Fassung gesehen, die auf Netflix momentan zur Verfügung steht.
Ah, okay, ja.
Und dafür, dass der wohl 27 Millionen Dollar gekostet hat, finde ich, ist der ganz schlecht gealtert, dieser Film. Also wenn man bedenkt, dass er von 87 ist und wir haben in den 80ern echt gute Filme auch gehabt. Mhm. Der gehört leider nicht zu den guten Filmen.
Ich finde auch, obwohl er ja, also man hat ja jetzt schon so irgendwie im Zuge dessen, dass jetzt der neue kam, hat man ja gehört, ja, so irgendwie Kultfilm und sowas. Also irgendwie scheint dann der Originale so ein bisschen an mir vorbeigegangen zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wo ich den jetzt gesehen habe, dachte ich mir so irgendwie, also klar, so ein paar Szenen, irgendwie dachte ich mir, vielleicht hast du den schon mal irgendwann im Fernsehen gesehen, aber also jetzt so, was den kompletten Film angeht, den habe ich, glaube ich, sonst vorher noch nie gesehen gehabt, also deswegen, das fand ich ganz amüsant, den jetzt anzugucken und ich bin da vollkommen bei dir, also ich finde ihn auch für die Zeit, ich meine, klar, es war auch so ein bisschen Arnis Hochzeit natürlich gerade, ne, also da war er ja eigentlich ganz gut am Start als Darsteller. Aber da dachte ich mir so, uiuiuiui, also das ist jetzt nicht gerade die höchste Filmkunst, selbst für die Jahreszeit, in der gespielt hat, also 87, dachte ich mir, ja, also gab es bedeutend bessere Filme zu der Zeit, bedeutend bessere. Also ich musste unweigerlich auch ganz oft lachen, halt einfach so bei den Szenerien, also in dem Nachgang, klar, muss man natürlich sagen, der Film, der ist jetzt auch fast schon 40 Jahre alt, es war eine ganz andere Zeit. Also ich frage mich rückblickend, warum der überhaupt auf dem Index war. Also da war jetzt eigentlich nichts für mich dabei, wo ich jetzt gesagt habe, buh. Aber wie gesagt, ist auch eine andere Zeit. Mittlerweile ist das alles auch ein bisschen lockerer. Aber ja.
Ja gut, okay, also 27 Millionen Ende der 80er ist natürlich jetzt auch nicht so viel Geld, wenn man was Futuristisches darstellen möchte. Wenn man bedenkt, dass Anfang der 80er mit Blade Runner, der sieht heutzutage immer noch echt gut aus. Er hätte seinerzeit schon 30 Millionen gekostet. aber wenn man was langfristiges, größeres Werk produzieren möchte, dann sollte man auch einfach ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ne? Und das ist bei dem Film, der Film, der fühlt sich so ein bisschen an wie ein schlechtes Computerspiel mit diesen, mit diesen ganzen Gegnern, die ziemlich groß aufgebauscht werden, ne? Das an sich ja spaßig ist, sich anzugucken, aber rein von den Effekten her nicht so gut aussieht.
Nee, also das muss man schon wirklich sagen. Also klar, der hat so ein, zwei Momente, wo man sich denkt, ja, nicht schlecht und sowas. Aber man könnte sich auch fast so denken, wenn man so den Film sieht, okay, dass der Film eigentlich ursprünglich irgendwie anders laufen sollte, dann hat man sich für Arnie als Hauptdarsteller entschieden und hat gesagt, okay, wir schneiden den Film jetzt einfach mal auf Arnie zu. Und irgendwie so das Gefühl hatte ich auch, wo ich den gesehen habe. Also da dachte ich mir, ja, gut, aber selbst von den Arnie-Filmen, muss ich ganz ehrlich sagen, würde der jetzt nicht bei mir in der Top 10 landen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Bei mir
auch. Auch wenn er zumindest in der deutschen Synchro ja auch seinen Terminator-Satz auch sprechen darf.
Dieser Film hat ganz viele One-Liner. Also das ist wirklich, also wenn man irgendwelche Memes sucht, kann man da bestimmt welche finden.
Ja, also ich musste da wirklich so schmunzeln, als er das dann so gesagt hat, ich komme wieder, dann ja, komm, alles klar. Aber natürlich auch wieder eigentlich ganz cool, auch natürlich Thomas Danneberg als seine Synchro-Rolle zu hören. Ich meine, da sind wir ja sowieso alle mit dem Synchronsprecher aufgewachsen. Also der begleitet uns ja durch unsere Zeit bis zum Erwachsenwerden und da war es natürlich auch cool, den hier wieder zu hören. Also ja, One-Liner ist wirklich so. Ich fand aber auch, ehrlicherweise, die Story im Allgemeinen, ich fand das jetzt aber nicht so gut umgesetzt oder sowas. Also für mich waren da auch wieder so Sprünge drinnen manchmal in der Story, die du dann irgendwie so als gegeben hinnehmen musstest. Wie gesagt, andere Zeit, ohne Frage. Aber also ich fand den schon lustig anstrengend zu gucken. Also ich habe mich eher amüsiert darüber, wie trashig da so manche Sachen halt so, gerade mit diesen Elektrotypen.
Ja.
da musste ich ja ganz oft schmunzeln, wie der, ja, wenn der agiert hat.
Also wie gesagt, diese einzelnen Kampfsequenzen, darauf ist der Film ja auch zugeschnitten, ne? Dass man da viel Action reinpackt. Die Grundstory ist ja da wirklich aufs Minimum runtergebrochen worden bei diesem Film.
Ja, hat ja mit dem Buch eigentlich ja nicht mehr viel zu tun, wenn man so möchte.
Ja, genau, so sehe ich das auch eigentlich. Das haben sie beim neuen Film deutlich besser hinbekommen.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Also wie gesagt, also ich habe schon von einigen gehört, dass sie den Eltern, also die 87er sehr, sehr hoch hängen oder relativ hoch hängen, also wo ich ihn jetzt gesehen habe, vielleicht müsste man da nochmal eine Zweitsichtung machen nochmal, aber zumindest jetzt so nach dem ersten Watch muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so, also für mich persönlich jetzt nicht so wirklich, also den kann man mal gucken, wenn man so ein Komplettist ist und mal alles von Arnie geguckt haben möchte, aber jetzt zwingend den auf die Watchlist zu setzen, weiß ich jetzt nicht, also kann man, glaube ich, dann skippen. Also, weil der halt auch sehr klischee-mäßig bei vielen Sachen halt auch abläuft. Es ist natürlich auch die Arnie-Show, er steht im Mittelpunkt, ganz klar. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, mit einem anderen Darsteller oder da hätte man dem Film wahrscheinlich auch eine andere Herangehensweise gehabt. Also ich glaube, das hat man halt einfach so genutzt, Arnie als Actionstar, um den Film darum zu spinnen. Und dafür würde ich sagen, funktioniert er okay, sage ich jetzt mal.
Der schlägt in die gleiche Kerbe ein wie auch Total Recall mit ihm.
Stimmt. Mhm. Genau. Stimmt. Eigentlich hast du recht. Ja, genau. So in die Kerbe schlägt er wirklich. Ja, stimmt. Das ist ein guter Vergleich. Ja, das passt ganz gut.
Weil ich denke auch daran, Total Recall gab es ja auch schon als Neuauflage mit Colin Farrell. Und den mochte ich eigentlich ganz gerne. die Fans des Originals haben dann die ganze Zeit gesagt, nee, das ist überhaupt nicht meins. Und ich habe mir dann das Original angeguckt und habe da auch gedacht, ah, nee, tut mir leid, ich finde das Original nicht so gut. Aber das ist halt die Generation, die mit diesen ganzen Kabel-1-Filmen, die um Mitternacht herum groß geworden sind.
Ja gut, ich muss sagen, ich mag beide eigentlich irgendwie. Also der alte, der hat auch irgendwie so ein bisschen seinen Charme. Und ich glaube, der neue ist halt auch sehr gehatet worden, allein wegen dem Regisseur. Len Wiseman war da ja der Regisseur, ist ja der Underworld-Regisseur, beziehungsweise auch der Mann von Kate Beckinsale, wenn sie sich nicht mittlerweile getrennt haben, das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber zumindest damals war es. Und also ich fand den auch okay, also Colin Farrell hat das auch gut gemacht. War halt in etwas moderneren Gewand. Also ich fand den doch ganz gut unterhaltsam. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen. Aber stimmt schon so.
Ich fand auch die Neuauflage von Robocop fand ich auch gut. Also das sind diese 80er Jahre futuristischen Filme, die haben das einfach verdient, weil die sehen aus heutiger Sicht sehen die einfach nur trashig aus. Die sahen schon aus den 90ern, aus 90er Sicht sahen die schon trashig aus, ne?
Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall so. Und ich würde sagen, da blicken wir mal auf den aktuellen, auf den 2025er Running Man. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, da habe ich mich ja eigentlich, wir haben uns ja schon mal, glaube ich, off-record so ein bisschen drüber unterhalten gehabt, gar nicht mal so zwecks des Hauptdarstellers oder so auf den Film gefreut. Mir ging es hauptsächlich darum, von wem der Film gemacht worden ist, nämlich von Edgar Wright. Und da haben wir ja schon festgestellt, dass wir da auch Großfans sind, sage ich jetzt mal, von ihm als Regisseur. Und das war für mich eigentlich so der Hauptgrund. Ein neuer Edgar Wright. Da musst du ins Kino gehen. Also da erwarte ich schon ein bisschen was. Wie ging's dir?
Ja, Edgar Wright, ich hatte so ein paar Filme, die ich immer ganz gut fand. Also, dass ich Filme in regisseurmäßiger Sicht sehe, das mache ich noch nicht so lange. Musste dann feststellen, dass sehr viele Filme, die ich richtig gut fand und ideenreich von Edgar Wright halt waren. Und dann habe ich gedacht, dann muss er auf jeden Fall den auch sehen. Schon alleine durch die Prämisse, dass der vielleicht eine bessere Umsetzung von diesem Film halt machen könnte. Also Romandichter. Habe ich mich da schon irgendwie drauf gefreut auf den Film.
Ja, also ging mir auch auf jeden Fall so. Also wie gesagt, für mich war der Hauptfokus wirklich Edgar Wright, weil ich mag einfach, also ich wüsste jetzt gar nicht für mich, ob er aus meiner Sicht einen richtig schlechten Film mal gemacht hat. Die haben mir alle immer gut gefallen. Also Cornetto-Trilogie brauchen wir nicht drüber reden, die sowieso. Aber auch Scott Pilgrim oder für mich auch ein ganz großes Highlight war natürlich Baby Driver, wo er ja quasi den Film komplett so auf die Musik geschnitten hat. Also das war ja ein ganz, ganz großes Highlight. Also den feiere ich immer noch. Ist einer, finde ich, von ihm der besten Filme, die er überhaupt gemacht hat. Und auch Last Night in Soho zum Beispiel, da hat er ja mal weniger Humor reingebracht, mehr so ein bisschen Horror oder Thriller-mäßig so ein bisschen. Aber der war auch inszenatorisch wieder eine Wucht, wie ich fand. Und deswegen war ich schon sehr, sehr gespannt, was er jetzt mit Running Man gemacht hat, weil so wie ich gelesen habe, hat er sich ja auch schon länger für die Regie so in Stellung gebracht. Also hat gesagt, wenn da mal irgendwas kommt, würde er das gerne machen. Und so kam es jetzt auch, dass der Film jetzt 2025 in die Kinos kam. Mit, ich habe schon erwähnt, Glenn Powell in der Hauptrolle. Vielleicht kurz zur Story. Glenn Powell spielt Ben Richards, der sich hier in diesem Film um seine kranke Tochter kümmern möchte. Und weil sie halt wenig Geld zur Verfügung haben, er und seine Frau bewirbt er sich für die Show The Running Man und hat dabei die Möglichkeit, wenn er die Show gewinnt, $1 Milliarde zu gewinnen und damit natürlich sich und seine Familie, seine Tochter zu retten und so, ja, die beste Medizin zu kaufen, ein gutes Leben zu ermöglichen. Und deswegen bewirbt er sich bei der Show. Und ja, wir begleiten ihn quasi in diesem Film, wie er versucht, diese 30 Tage zu überleben. Und das ist halt schon mal ein großer Unterschied zum 87er Running Man. Da war es zwar auch Ben Richards, aber da ging es nicht die kranke Tochter. Im 87er Film wird Ben Richards für ein Massaker verantwortlich gemacht und deswegen in diese Show geschmissen, die auch in dem alten Film quasi nur in einer Arena spielt, ne, wenn man so möchte, also in einem geschlossenen Raum, wenn man so möchte. Und hier in der Neuverfilmung ist es halt wirklich so, dass die Welt aufgemacht wird. Also er kann wirklich durch die Welt, durch die USA fliehen und muss halt 30 Tage überleben und darf nicht von den Huntern aufgehalten werden, beziehungsweise alle anderen haben die Möglichkeit, alle Menschen haben die Möglichkeit, wenn sie ihn spotten quasi und ihn verraten, können sie auch Geld gewinnen quasi, ne? So ist quasi die Story und ist auch dadurch näher am Buch dran wie noch der 87er Film.
Genau. Bin ich total bei dir. Ich hätte dich jetzt eigentlich noch gerne gefragt, bevor wir da jetzt weiter einsteigen, was ist denn dein du hast keinen Lieblingsfilm von Edgar Wright, ne? Du sagst, sie findest du alle irgendwie gut?
Also da tue ich mich echt manchmal ein bisschen schwierig, aber ich würde, glaube ich, schon sagen, es ist der zweite Teil der Cornetto-Trilogie, es ist Hot Fuzz. Also, weil der halt einfach so on point ist. Aber wie ich schon gesagt habe, da ist Baby Driver nur wenig dahinter. Also die haben alle ein gewisses Niveau. Ich finde Scott Pilgrim auch irrsinnig kreativ, den er da gemacht hat. Also was da alles so passiert. Also ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war so fast schon so mindblowing, dass man da dachte, was ist denn hier, was passiert hier? Ne? Also deswegen, also, aber ich würde jetzt sagen, von denen, die es bisher gibt, ist es halt wirklich Hot Fuzz. Obwohl ich sehe halt immer gerne so diese Cornetto-Trilogie als Ganzes. Und aber wenn ich mir einen rauspicken müsste, dann wäre es wirklich Hot Fuzz, ja, weil einfach auch die Chemie zwischen Simon Pegg, Nick Frost, das ist einfach Peak. Also ich weiß, ich habe selten was Besseres gesehen. Ich habe damals wirklich gesagt, für mich waren das in dem Moment, als ich den Film gesehen habe, so die Bud Spencer und Terence Hill der Jetztzeit quasi. Also deswegen weiß ich nicht. Also und welcher ist deiner?
Die meisten, also ich finde auch die meisten Edgar Wright-Filme, dass sie irgendwas haben. Ich glaube, ich bin zum ersten Mal aufmerksam geworden bei Shaun of the Dead, bei dem zu dem Regisseur. Hatte dann auch Scott Pilgrim gesehen, den ich total kreativ fand, von den ganzen Ideen, die da drin stecken.
Auf jeden Fall. Ja.
Dieses Ding ist ja auch so, dieser Film ist ja auch so ikonisch geworden. Vor ein paar Jahren kam ja diese Comic-Umsetzung von Scott Pilgrim nochmal bei Netflix. Bisschen akkurater zur Vorlage, aber mit diesen ganzen Schauspielern, die in diesem Film mitgespielt haben, für ihre alten Rollen dann nochmal. Also, dann merkt man erst, was Edgar Wright da geschaffen hat mit diesem Film. Den finde ich so, glaube ich, so auch so mit am rundesten. Also Hot Fuzz finde ich an sich auch ganz gut. Mhm. Da finde ich das Ende aber von der Tonalität nicht so ganz toll. Ich finde auch Last Night in Soho, da finde ich auch das Ende so, fand ich jetzt auch nicht so ganz toll. Baby Driver finde ich an sich auch ein bisschen runder. Von daher hatte ich die Hoffnung, was Action betrifft, dass jetzt Running Man auch so ein rundes Ding werden könnte. Da werden wir wahrscheinlich gleich nochmal was zu sagen. zu diesem Film, aber ja. Im Großen und Ganzen mag ich den Regisseur, auch wenn die ganz viele von den Filmen nicht komplett wirklich in sich ein rundes Ding ergeben, sind sie doch sehr kreativ in ihrer Machart her. Das
auf jeden Fall, ja.
Von daher haben wir uns ja auch schon vorher unterhalten gehabt und hatten da wirklich Hoffnung, dass da wirklich ein richtig gutes Remake entsteht da diesmal.
Und da hört man schon so ein bisschen bei dir raus, dass du das nicht ganz so, dass das Ergebnis nicht ganz so das ist, was du wahrscheinlich erwartet hast, oder?
Leider nicht. Also ich habe Edgar Wright irgendwie durch und durch nicht gesehen in diesem Film. Da war nichts großartig kreativ oder neu oder was mich überrascht hat. Es gab eine Szene so in der Mitte, diese Verfolgungsjagd aus dem Kofferraum raus. Da hat man gemerkt, da war wieder ein bisschen Ideenreichtum da. Da war auch die schnelle Kamerafahrt da. Ich meine, ich fand auch diese Kamerafahrt im Hotel ganz interessant, wurde aber leider schon fast komplett im Trailer gezeigt, diesen One-Shot von außen rein, ja, und
leider
durch, ja, alles durch, ja, bis zum Fahrstuhl. Aber der Rest von den ganzen Action-Set-Pieces, sind das die einzigen beiden, die wirklich mir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Ja gut, und die Endsequenz im Flugzeug vielleicht auch noch so ein bisschen, aber der Rest ist so,
ja, es ist Fall
und Rauch.
Ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich hatte so am Anfang so, also als der Film halt so startet und einsteigt, also was er auch gleich hat mit dem 87er ist, dass er relativ schnell zur Sache kommt. Also der hält sich jetzt nicht großartig mit irgendwelchen Erklärungen auf. Also man kriegt relativ schnell, es ist ja im Prinzip, startet ja der Film auch so mit der Szene mit Glenn Powell und seiner Tochter, wie er dann quasi da vor seinem ehemaligen Chef steht und den rund macht. Und relativ zügig bewirbt er sich ja dann schon bei dieser Spielshow. Und
ohne wirklich, wobei er wollte ja nicht bei The Running Man mitmachen. Das war immer seine Prämisse die ganze Zeit, ne? Weil das seine Frau gesagt hat, ey, mach da bitte nicht mit, dann kommst du niemals wieder.
Ja, gut, aber ganz ehrlich, also so wie er da hingeschielt hat, kann ich mir das ja nicht vorstellen, dass er nicht mit einem Hintergedanken schon dahin geht. Also weiß ich jetzt nicht. Also sage ich jetzt mal. Also deswegen. Und da habe ich noch so am Anfang gedacht, weil dann auch wieder viel Musik eine Rolle gespielt hat, gerade so in diesen ersten Szenen, dachte ich, oh ja, das ist, jetzt macht Edgar Wright wieder so das, was er halt bei Baby Driver so ein bisschen gemacht hat, ne? Und gerade auch der erste Teaser war ja auch noch sehr auf die Musik geschnitten. Also da hat man ja auch schon versucht, noch so ein bisschen, ja, eine Anlehnung zu, ich weiß nicht, ob Edgar Wright den selber geschnitten hat oder irgendwelche anderen, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest vom Stil her hat er dann schon so Baby Driver Vibes, dass man schon irgendwie versucht hat, immer Szenen auf Musikstücke zu schneiden. Oder auf ein Musikstück zu schneiden. Und da dachte ich mir so, ah, er geht so los und die Musik spielt immer so, war ja auch relativ präsent so im Film. Und dachte ich, ah, ja gut, jetzt kommt's so durch. Und ja, ich muss dann leider halt auch wirklich auch sagen, du hast im Prinzip auch schon vorweggenommen, es gibt vielleicht so eins, zwei, vielleicht auch drei Szenen, wo man sich so denkt, ah, okay, das ist typisch Edgar Wright. Aber irgendwie, also muss ich auch so sagen, ist das, glaube ich, der generischste Edgar Wright-Film von allen. Also, und generisch meine ich jetzt nicht typisch Edgar Wright, sondern halt Mainstream-mäßig. Also, es gibt jetzt nicht wirklich viele Szenen, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt, das hast du so noch nicht gesehen. Wie gesagt, die Kofferraum-Szene, da hast du schon recht. Also, die sticht auf jeden Fall nochmal raus. Also, da merkt man das halt auch, dass es von ihm ist. Aber ansonsten, also es gibt halt einfach auch keine ausstechende Action-Szene. Also, ich sag mal, die Brückenszene war noch geil, als er da so runterspringt und sowas. Aber was ich für mich persönlich auch ein großes Problem hatte, und jetzt werde ich wahrscheinlich wieder von vielen geschämt, aber ist halt einfach Glenn Powell. Also, ich weiß nicht, ich hab den diesen Wutmensch nicht abgekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, auch wenn er das so spielt und
er ist halt mehr so ein Mr. Nice Guy.
Ja, das ist halt auch sein Problem. Ich habe den letztes Jahr in Wo die Lüge hinfällt, in Twisters war er. Dann hat er noch diesen Killer-Film gespielt und da war das halt immer so, ich sehe in dem einfach den Sympath. Das ist halt keiner, der Badass-mäßig vorne weggeht Also da kann er wahrscheinlich auch an sich nichts dafür, weil es wahrscheinlich auch gar nicht anders spielen kann. Aber ich sehe ihn in ihm einfach so den Sunny Boy.
Und ja, der passt da in diese Rolle auch einfach nicht rein. Ne? Also, aber ich meine, für die Frauenwelt da draußen, er ist häufig auch oben ohne unterwegs und er ist auch echt gut auch gebaut.
Ohne.
Ja, man sieht ihn schon sehr häufig, also man sieht sehr viel Haut von ihm auch. Ne? Das ist auch total in Ordnung, aber also was ich dem Film auch sehr hoch anrechne, ist, dass sie versuchen halt sehr an der Romanvorlage sich zu orientieren, auch wenn der schnell ist. Und ich mag auch Josh Brolin und den, wie heißt er hier, den Domingo?
Colin Domingo.
Genau.
Coleman,
genau. Den ich mag beide in ihren Rollen von dieser Fernsehanstalt. Von denen hätte ich gerne auch ein bisschen mehr gesehen. Aber man hat schon gemerkt, am Anfang, die wurden bei der Aufzählung von den Namen relativ weit hinten aufgeführt. So als ja. Special Guests, da wusste man schon, ja gut, die werden wahrscheinlich nicht so viel Screentime bekommen. Was ein bisschen schade ist, weil die beiden machen das schon echt gut.
Ja.
Als Antagonisten halt mehr oder weniger dann da, ne? Und aber ansonsten, also da war der 87er Film schon wieder ein bisschen besser, dass man da diese Hunter mehr im Vordergrund gerückt hat. Weil den einen Hunter, der ja da so angepriesen worden ist, auch im Trailer, den sieht man auch wirklich nur in der Hotelszene und danach läuft er halt auch nur mit. Und sieht ihn immer mal
stimmt,
wieder.
Ja, stimmt.
Bekommt es nicht richtig.
Ja,
außer dann in der Endsequenz dann halt im Flugzeug. Auch schade.
Ja.
Ja. Und auch, dass man das Ende so gezwungenermaßen wieder zu was Positiven umschreiben muss. Weil das Ende im Roman ist halt auch mal komplett anders. Und
ja gut, da wird natürlich das, was hier suggeriert wird, ja dann auch wirklich ausgespielt im Roman, also mit dem Flugzeug. Ne, also das wird ja hier dann nur angedeutet, beziehungsweise gibt's ja dann einen Cut, wenn man so möchte. Und ich weiß ja nicht, also da war ich auch ein bisschen unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich fand alles so, bis er in das Haus von Michael Cera kommt hier da.
Da musste ich auch zweimal hingucken, bevor ich den wieder erkannt habe.
hat sich schon ein bisschen verändert, stimmt schon, ja. Bisschen Bart, Brille und sowas, ja. Aber gut, ich habe ihn schon relativ schnell erkannt, ja, beziehungsweise. Es wurde ja schon erwähnt, dass er da mitspielt und habe mir schon gedacht, ja, alles klar, der ist das. Aber es ist irgendwie
ab diesem Zeitpunkt
für mich so viele Faktoren.
Ab diesem Zeitpunkt in dem Film habe ich das Gefühl, dass der so ein bisschen abdriftet. Der verliert an Tempo, der erzählt an der Erzählung einfach. Also da wird das Drehbuch halt ein bisschen schwächer. Da hätte man einfach ein bisschen mehr machen müssen.
Ja, es ist ja genauso wie mit der Frau oder mit der jungen Dame, die dann noch dazukommt. Und da habe ich mir so gedacht, warum?
Warum?
Also warum?
Die ist total überflüssig gewesen da. Also das,
ja.
Die ist ja dann auch weg, nachdem sie aus dem Flugzeug gesprungen ist mit Fallschirm.
Ja!
Da wird auch nichts dazu erzählt danach.
Also, Nee, da kommt ja gar nichts. Also, ich meine, ich kenne sie, die hat in der Netflix-Serie mitgespielt, in Lock and Key. Ich mag sie eigentlich auch als Darstellerin, aber die ist hier total verschenkt. Die ist eigentlich für nichts da, wenn man so möchte. Also keine Ahnung, wo man die da mit reingepackt hat. Also weiß ich nicht. Es ist irgendwie ganz merkwürdig, wie du schon sagst, so ab dem Haus und auch hier, wie gesagt, die Michael Cera-Figur, die handelt für mich dann halt einfach auch nur dumm. Ne? Also er versteckt ihn und dann wird erst provoziert, dass seine Mutter die Network-Leute ruft, dann macht er es selber und habe ich mir so gedacht, hä? Also, es hat für mich in dem Moment alles gar keinen Sinn gemacht. Also, das war irgendwie total dumm und klar gibt's dann ein paar geile Szenen so in dem Haus drin, das war auch ganz spaßig, will ich jetzt auch nicht leugnen, aber ich weiß nicht, also ich weiß nicht, was da irgendwie passiert ist, also warum da so ein Bruch, weil, wie du schon gesagt hast, bis dahin war das ja eigentlich relativ rund, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist im Prinzip so, wie die Geschichte erzählt worden ist, ne? Wenn die ersten zwei ausgeschaltet sind, wird er dann quasi so zum Abschuss freigegeben, dann, ne, und dann ist er da drin und dann denkst du dir, ja, okay, dann wird er die restlichen Tage dann nur auch noch irgendwie überstehen oder irgendwie da durchkommen, wenn er in den Bunker kommt und dazu kommt's halt alles nicht, aber und dann halt auch mit dieser angedeuteten Action-Szene dann nach der Brücke mit dem Helikopter, dachte ich, da passiert auch noch irgendwas, aber da passiert ja auch nichts weiter. Oh nein, also es ist ganz, ganz merkwürdig, wie der Film so dann in das letzte Drittel reintrifft. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Also
auch der Sprung von der Brücke, die Kamerafahrten da, die ich habe letztens noch irgendwie die Unglaublichen gesehen, da läuft ja jetzt auch seit Donnerstag der dritte Teil. Da ist genau die gleiche Kameraeinstellung auch bei einem Brückensprung. Okay, ja, ey, das ist doch nicht Edgar Wright. Ich möchte doch gerne was Neues, Frisches, Ideenreiches sehen. Also, nee, tut mir leid. Und dass man auch wieder, wie gesagt, dass man Enden umschreibt, das muss auch nicht sein. Ne? Edgar Wright schreibt, ich meine, der macht ja einige von seinen Drehbüchern ja auch selber. Ich meine, Ant-Man aus dem Marvel-Universum ist ja der erste Teil auch von ihm und da ist das Drehbuch ja auch übernommen worden von ihm. Ich hätte gerne auch eigentlich lieber den Film mit ihm, von ihm gesehen, aber sei es drum. Aber es ist ja auch nicht der erste. Also ich glaube, dieses Jahr ist echt so ein Stephen King. Ja, wir haben echt viele Filme.
Definitiv.
Wir haben zwei Serien.
Ja, und Serie.
Ja, zwei Serien und drei Filme. Drei Filme mit Life of Chuck und The Long Walk. Ach nee, vier. The Monkey haben wir ja auch noch gehabt dieses Jahr.
The Monkey war auch noch, stimmt. Ja, genau.
Und bei The Long Walk haben sie auch schon das Ende umgeschrieben gehabt. Und das jetzt hier auch wieder. Ich weiß nicht, ob das Stephen King gut findet, dass man die Enden immer so umschreibt, aber man sagt ja häufig, Stephen King kann keine Enden schreiben. ich bringe da gerne nochmal ein Zitat von gestern Abend. Die Titanic ist auch untergegangen und da hat man das Ende auch nicht geschrieben, dass es was Positives zum Schluss gibt. Ne, also ich brauche es einfach.
Okay.
Ne, also wenn es halt ein tragisches Ende ist, dann ist es ein tragisches Ende. Dieses gezwungene Positive brauche ich nicht. Ne, man muss den Zuschauer schon das zumuten können, dass er auch was mit was Tragischem umgehen kann. Es muss nicht immer gezwungen positiv sein.
Ja, aber ich glaube, da hat man dann wieder so diese typische Hollywood-Problematik. Es muss irgendwie mit einem Happy End rausgegangen werden oder so. Also ja, also ich hätte es, glaube ich, auch besser gefunden. Es hätte sich einfach besser angefühlt, hätte man das Buchende einfach 1:1 übernommen. Ne? Also hätte man es halt so gemacht, wie es da, was da halt passiert. Und klar, ich kann verstehen, wir wollen jetzt für alle, das soll jetzt alles rosa-rot zum Ende sein, aber das hätte der Film halt auch nicht gebraucht in dem Moment. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Obwohl ich auf der anderen Seite halt auch wieder sagen muss, also selbst als er dann so in dem Cockpit da vorne drin sitzt, es kam halt auch nicht so dieses, was weiß ich, emotionale rüber, dass ich mir jetzt so gedacht habe, boah, jetzt wird er hier der tragische Held und der jetzt die Heldenfigur für das Publikum wird. Also da hatte ich eh so ein bisschen die Problematik mit, dass sie ihn die ganze Zeit gehasst haben und dann mit einmal, er lebt und so ist jetzt unser Anführer. Und da habe ich mir so, also das weiß ich nicht. Also das war auch ein bisschen alles ein bisschen sprunghaft und merkwürdig. Also was mir nur aufgefallen ist, jetzt gerade auch im Hinblick dessen, dass ich ja den 87er und den jetzt gesehen habe, dass sie auch schon in dem Alten diese quasi Deepfakes gemacht haben und Szenen quasi umgemodelt haben. Also waren sie damals schon für ihre Zeit doch recht aktuell unterwegs. Ne? Also mittlerweile ist das ja, ich sag mal, fast gang und gäbe. Es begleitet uns ja auf Social Media tagtäglich. Also fand ich dann schon rückblickend betrachtet mit einem Film, der fast 40 Jahre alt ist, schon sehr zeitgemäß. Also dass sie selbst damals schon aufgenommene Szenen bearbeitet haben und dann quasi als Deepfakes versendet haben. Und das wird hier in dem aktuellen natürlich nochmal moderner und alles natürlich besser irgendwie dargestellt und sowas, vollkommen klar. Ist ja auch in Ordnung. Aber da haben mir die Parallele dann doch ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass man das so übernommen hat, so ein bisschen.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen beim Gucken des alten Films, dass das auch schon dass man das aufgegriffen hat, die Idee fand ich schon ganz gut. Und dass sie das jetzt auch nochmal gemacht haben, fand ich auch gut. Ich fand es auch ganz, das Originalbuch spielt 2025, ist natürlich ganz taktisch, den aus 2025 rauszubringen.
Das stimmt.
Der 87er Film, der spielt 2017. Aber es ist schon okay. Also so ein paar kleine Anekdoten sind einfach da und das macht es dann wieder interessant. Ich meine, ich fand es auch interessant, dass sie den Schwarzenegger wieder reingebracht haben, irgendwie in dem Film, wie er da auf den 100-Dollar-Schein zu sehen ist. Auch ganz interessant.
Ja, haben sie ihn ja extra, glaube ich, gefragt, ob sie es dürfen. Dass sie ihn auf die 100-Dollar-Scheine abbilden dürfen, so als kleine Referenz an den Originalfilm. Also fand ich dann schon auch ganz sympathisch. Ja, ich meine, ich finde schon, dass sie so ein paar Elemente vom Originalfilm schon versucht haben, mit so rüberzubringen und sowas, auch mit den Tänzerinnen und sowas, dann was die Show angeht. Das war ja auch im Originalfilm schon so, ist auch so eine kleine Parallele. Hier ist natürlich dann mit Coleman Domingo bis auch so ein, also vielleicht noch etwas exzentrischer wie im Original, würde ich jetzt mal behaupten, beziehungsweise hier ist es ja auch, finde ich, mehr so gewesen, dass er halt die Szenen, die wir sehen, halt auch kommentiert hat. Ich fand, das war im ersten jetzt nicht ganz so im Original.
Und im Original war das aber so, dass der Schauspieler, der den Moderator da von der Fernsehserie gemacht hat, im eigentlichen Leben auch eine Familienfernsehsendung gemacht hat.
Jeopardy, glaube ich, ne?
Das weiß ich jetzt nicht, welche.
Doch, ich glaube, Jeopardy hat er gemacht, ja.
Aber das ist natürlich für die Zuschauer dann auch ganz interessant zu sehen, das so zu machen, ne? Und da fällt mir ein, um jetzt nochmal diese Referenz, die ich vorhin schon erwähnt hatte, nochmal reinzubringen. Eigentlich ist dieser Roman, den Stephen King da geschrieben hat, der 82 erschienen ist, eigentlich auch eine Hommage an einem älteren Roman, der, ich glaube, irgendwie 56, 58 irgendwie rauskam. Stark sehr daran orientiert. Und in den 70er Jahren gab es auch eine Verfilmung von diesem älteren Roman. Der hieß Das Millionenspiel. Das war so eine Mockumentary. Unter anderem mit Dieter Thomas Heck, glaube ich, und mit Dieter Hallervorden. Da haben die Leute wirklich gedacht beim Gucken, das ist wirklich live gerade, was da gerade gezeichnet wird. wegen rechtlichen Problemen ist dieser Film relativ lange dann in der Versenke gelandet und Anfang der 2000er wieder aufgetaucht. Und der war auch bis letztes Jahr noch in der ARD-Mediathek. Wollte ich mir eigentlich auch noch mal angeguckt haben. aber leider nicht mehr da. Aber da die Idee zu nehmen, wir nehmen einen Original-Fernsehmoderator von irgendeiner Spielshow und packen den in sowas rein, ist natürlich von der Idee her eigentlich grandios, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, damals für die Zuschauer, ich meine, gut, jetzt im deutschsprachigen Raum war der Kollege wahrscheinlich eher unbekannt, aber gerade für die amerikanischen Zuschauer, wenn der wirklich im Original so ein Happy Jeopardy Moderator ist und da im Originalfilm spielt er ja dann doch ein bisschen, sag ich mal, ein Badass, wenn man so möchte. Ne? Also bricht er dann schon so ein bisschen mit seiner öffentlichen Wahrnehmung. Ich glaube, für die Zuschauer war es damals dann schon, oh, okay, was ist mit dem jetzt? Der ist aber ganz anders drauf wie in seiner Spielshow. Glaube ich schon, ist, dass das so ein bisschen auch ein Bruch natürlich war oder ist und sowas. Ne? Also deswegen schon nicht verkehrt, ne? Und auch krass zu wissen, dass es irgendwie dann halt auch für diesen Stephen King-Roman dann nochmal eine Vorlage gab, wo dann halt auch sowas Fiktives in Deutschland, denkt man eigentlich gar nicht so, dass der deutsche Film- und Serienmarkt mal so innovativ sein kann. Aber wie man sieht, es gibt dann doch die ein oder andere Perle, die wir schon mal hatten in der Vergangenheit. Oder hoffentlich auch in Zukunft natürlich.
Also ich gucke gerade zum zweiten Mal Achtsam Morden. Also es gibt da auch Perlen aus Deutschland, die man sich angucken kann.
Zweite Staffel kommt nächstes Jahr.
Ich bin gerade im vierten Buch. Ich finde es echt mega gut gerade. Deswegen gucke ich gerade nochmal die erste Staffel.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, es gibt ja Lichtblicke. Wir wollen ja nicht alles verteufeln. Ich habe mir ja selber auch so ein bisschen das Credo aufgelegt, jeden Monat mindestens eine deutsche Produktion zu gucken. Und wenn man mal ein bisschen so stöbert und guckt, auch in den Mediatheken übrigens, sei es jetzt ARD oder ZDF, dann gibt's da auch die eine oder andere, für mich persönlich, Perle, wo ich sage, hätte ich nicht mit gerechnet, dass es sowas dort gibt. Also wenn man mal sucht in Ruhe, findet man auch was.
Aber wie gesagt, Deutschland hat noch mehr das Problem, dass dieses positive Ende immer sehr gezwungen wird, stellenweise.
Ja, gut, stimmt schon. Ja, es ist, vielleicht ist es halt einfach auch so das Credo, dass dann halt viele denken, ah, okay, wir müssen hier mit einem positiven Gefühl rausgehen. Aber ey, wenn es halt auch mal ein Film oder eine Serie schafft, mit so einem Schlag in der Magengrube halt auch mal zu enden und oder vielleicht das Ende auch ein bisschen interpretiermäßig offen zu halten, ist ja auch nicht verkehrt, ne? Man muss ja nicht alles immer auserzählen oder sowas, ne? Dann lass es halt irgendwie offen oder sowas. Aber wenn wir jetzt halt auf The Running Man blicken, ja, ich weiß nicht, also das ist irgendwie, ich glaube ganz ehrlich, ich habe den Film nächste Woche schon wieder komplett vergessen.
Ich glaube ich auch. Das also, ist echt, und eigentlich ist das schade, ne?
Ja, mir tut das auch wirklich leid, also dass es so ist. Wie gesagt, liegt vielleicht auch für mich auch ein bisschen daran, wie gesagt, dass ich jetzt nicht der größte Glenn Powell-Fan bin, aber ich glaube, er ist halt auch nicht der geeignetste für die Rolle gewesen. Edgar Wright, okay, es ist eine Auftragsarbeit, aber trotzdem, ich weiß nicht, da fehlt mir, wir haben es ja jetzt gerade schon gesagt, dass so diese persönliche Note, die blitzt zwar gelegentlich mal auf, aber so dieses, ich weiß nicht, ich finde ihn halt einer der wenigen noch sehr, sehr kreativen Filmemacher. Und dafür hat er hier zu wenig seine Handschrift hinterlassen. Also das wirkt halt wirklich so, wir brauchen jemanden, der uns hier sowas inszeniert. Und selbst bei der Action, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es halt auch andere Actionfilme, die das halt auch deutlich besser machen. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Und ja, also...
Also das ist nicht der Actionkracher, der mir dieses Jahr im Gedächtnis bleiben wird.
Ja, und auch nicht der spaßige, so wie es der Trailer so irgendwie verkauft, weil wenn man die Trailer so guckt, da denkt man, okay, man kriegt hier von der Länge jetzt mal abgesehen, aber man kriegt hier einen Film, der spaßig irgendwie durchgeht, gute Action hat, aber im Prinzip ist auch wieder so das Ding, er verbrät im Prinzip alle Highlights oder viele Highlights auch schon in dem Trailer und der Film selbst kann eigentlich nicht mehr viel mehr punkten, was das angeht. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Und das kann man, glaube ich, so für mich auch als Fazit ziehen. Einfach schade. Es wäre auf jeden Fall deutlich mehr drin gewesen. Auch wenn natürlich, wie wir es schon gesagt haben, positive ist, er ist näher am Buch dran. Ne? Also das macht er schon besser wie der Originale. Ich würde, glaube ich, sogar sagen, Stand jetzt nach der Erstsichtung vom Neuen, ich würde mir eher, glaube ich, nochmal den Neuen angucken als den Alten. Aber halt einfach nur, weil der Alte so trashig ist irgendwie. Ich weiß nicht, ja, also und jetzt auch nicht wirklich der beste, einer der besseren Arnie-Filme. Ja, aber ich glaube, ich würde beide von der Wertung her fast auf dieselbe Stufe stellen. Also ich glaube nicht, also weiß ich nicht. Also da finde ich wirklich, hat man bei dem aktuellen einfach zu viel liegen lassen.
Ja, da ist auch wieder die Frage, wer hat wirklich den Trailer geschnitten, ne? Ich meine, das kann ja auch gegenseitig sich befruchten. Das habe ich erst dieses Jahr mitbekommen, bei 28 Years Later war das so. Mhm. Da ist dieser Boots-Song, der ist von Sony extra für den Trailer erstmal nur eingekauft worden. Und die Macher fanden den aber so gut, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen den auf jeden Fall auch im Film drin haben.
Ja, ja.
Ne? Also von daher, man lernt nicht aus, ne? Aber dass man den dann, also dass man allgemein die Trailer so schneidet, dass sie das Wichtigste eigentlich verraten, das darf eigentlich nicht sein. Ne? Und deshalb, ja. Marvel hat das mittlerweile ja raus, dass sie ihre Trailer, also die Informationen, die sie im Trailer reinpacken, meistens immer nur die ersten 10, 20 Minuten des Films irgendwie widerspiegeln und den Rest halt quasi nicht, dann ja, doch bitte eher sowas, ne? Aber gut, selbst die ersten 20 Minuten von dem Film, die hätten ja auch genug Informationen eigentlich gegeben. Das wäre auch ausreichend gewesen eigentlich.
Ja,
ne?
Das hätte vollkommen gereicht. Das
aber im Allgemeinen, der Film ist, glaube ich, mit, wie lange ist der? 130 Minuten?
Ja, geht knapp über 2 Stunden, ja.
Ja, das ist auch für so einen Film einfach zu lang. Der hätte locker 20 Minuten.
Ja, so 90 Minuten, 100 Minuten, das hätt's getan. Also
ja.
Ich sag ja, wenn sie so dieses Tempo bis er halt einfach zu Michael Cera's Haus kommt, hätten sie das Tempo da noch ein bisschen höher gehalten, weil irgendwie, wie du schon gesagt hast, ab dem Zeitpunkt verliert sich das halt alles irgendwie so ein bisschen. Und wie gesagt, dann taucht diese Frau auf, die keinerlei Story-Beitrag hat, die ist einfach da, weil sie da ist. Und hä? Also. Ja. Aber ich meine, da will ich ja auch nicht mal der Darstellerin irgendwie vorwerfen, die kann ja nichts dafür. Ich meine, für die Zeit, die sie da ist, macht sie das in Ordnung, aber warum? Für was? Also sie hat keinerlei Bedeutung, sie, wie du schon sagst, sie ist dann auch weg, spielt dann für das Ende gar keine, also sie taucht ja nicht nochmal auf, sie springt dazu, also fliegt aus dem Flugzeug raus, ist weg, ist aus dem Film rausgesprungen quasi.
Ja.
Also ganz, ganz merkwürdig. Und ich weiß nicht, also es ist einfach, Fazit ist für mich einfach schade. Potenzial verschenkt, Potenzial liegen lassen. Ich habe mich so sehr auf den Film gefreut und habe mich echt davor gescheut, jetzt im Vorfeld, bevor wir aufnehmen, irgendwie eine andere Kritik großartig zu lesen oder mir anzuhören oder anzugucken. Aber ich muss wirklich sagen, der ist wirklich schade. Schade, dass der nicht besser geworden ist. Also, dass es nicht eine Szene gibt, die, wie gesagt, die Kofferraumszene gebe ich dir, die auf jeden Fall, die ist zumindest kreativ, sagen wir es mal so. Habe ich aber auch dieses Jahr auch schon anders gesehen, zum Beispiel. Da gibt es einen Amazon-Film, Trunk Locked In heißt er, da geht es auch um eine Figur, die den ganzen Film über nur im Kofferraum eingesperrt ist. Und da gibt es auch eine One-Shot-Sequenz, wie die Kamera aus dem Kofferraum raus, in die Welt und kommt wieder in den Kofferraum zurück. Und das war auch besser gemacht wie hier, auch wenn das jetzt so nicht schlecht umgesetzt war, will ich jetzt auch sagen. Aber wie gesagt, der Film hat so viele Sachen, die ich anderswo in der Vergangenheit schon besser gesehen habe. Und der hat einfach aus meiner Sicht leider kein Alleinstellungsmerkmal. Dass du jetzt wirklich mal sagst, so am Jahresende, weißt du noch, die eine Szene aus The Running Man, die wird's nicht geben. Wie gesagt, ich glaube wirklich, wenn ich nächste Woche vielleicht in die unfassbaren 3 gehe, da habe ich den schon wieder komplett vergessen. Also, das ist wirklich sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade eigentlich.
Ich war auch gestern Abend im Kino echt verwundert, wie leer der Film war. Erster Spielabend.
Dann sage ich lieber nicht, wie viele bei mir drin saßen.
Also ich muss sagen, also dieses Jahr, wenn das Kino voll war, dann war das meistens ein Horrorfilm. Das war dieses Jahr bei keinem Actionfilm wirklich der Fall, dass die wirklich voll waren. Die Filme, die wirklich voll waren, das waren die Horrorfilme. Und Formel 1, glaube ich auch, der war auch relativ voll. Aber die meisten Filme, und Mission Impossible natürlich auch, aber die meisten Filme, die, das waren echt die Horrorfilme, die wirklich von den
Sitzplätzen
her am meisten gefüllt waren. Das ist auch noch so ein Ding, wo ich nicht weiß, warum ist das so? Ich merke das auch gerade bei meinen Beiträgen, die ich mache. Also die Horrorbeiträge, die werden am meisten geklickt. Aber das ist ein anderes Ding jetzt gerade. Wir driften wieder extrem.
Aber es war, glaube ich, auch aber an sich vielleicht auch ein gutes Horrorjahr einfach und so. Und vielleicht ist ja auch Action nicht mehr ganz so, ja, irgendwie, ich meine, klar, man ist viel so gewohnt, ne? Man hat mit John Wick eine Reihe gehabt, die auf dem Peak war und ist und ja vielleicht da sogar oder wahrscheinlich ja auch nochmal zurückkommt. es ist, weiß ich nicht, also Horrorfilme gebe ich dir auf jeden Fall. Also ich kann mich noch erinnern, ich war mit Helmut in München, wir waren in Salon Walk, der Saal war ausverkauft, der war voll, ne? Und ich, wo du es gerade gesagt hast, also ich meine, ich lebe auf dem Land, da ist eh weniger Kinobesuch, aber ich saß mit einem anderen in dem zweitgrößten Saal drinne. Also er quasi so Mittelrang und ich saß ganz oben und wir haben zu zweit Running Man geguckt. Gut, ich war auch relativ früh da, will ich auch dazu sagen. Ne? Bei uns ist es schon sehr so, dass die Leute eher gern abends ins Kino gehen. Aber trotzdem, also gebe ich aber auch irgendwie so Action. Also wenn es jetzt nicht gerade Horror- oder Animationsfilm ist, ist es wirklich ein bisschen überschaubar, wie viele Leute reingehen. Das ist schon so, ja. Und ich glaube, Running Man ist jetzt auch nicht so, oder vielleicht ist auch Glenn Powell noch nicht so der Magnet für Zuschauer. Also ich sage ja, ich habe ja vorhin zum Start der Folge auch schon gesagt, also für mich ist es eher der Regisseur, der interessant ist, als der Hauptdarsteller. Ne? Also selbst wenn da jetzt, wie gesagt, nichts persönlich gegen Glenn Powell, der macht seine Sache an sich für seine Verhältnisse wahrscheinlich in Ordnung, aber wenn da jetzt XY drinnen mitgespielt hätte, wäre ich glaube ich trotzdem reingegangen, hätte ich mir den Film angeguckt, allein nur, weil er halt von Edgar Wright ist und nicht wegen dem Hauptdarsteller, sage ich jetzt mal.
Wen hättest du denn lieber in der Rolle gesehen?
Boah, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, ne? Also halt einfach irgendwie jemand, der das ein bisschen besser rüberbringen kann. Ich weiß auch nicht. Also mir fällt jetzt ad hoc auch gar keiner ein. Also
mir auch nicht. Also das ist jetzt auch keine Rolle, wo ich sage, ich möchte ja gerne jemanden sympathischen, lustigen haben, so wie ein Chris Pratt. Der wäre ja von der Körperstatur ja auch ungefähr identisch, aber der hätte in der Rolle gar nicht.
Obwohl gepasst. Hemsworth, doch. Hemsworth hätte ich mir vorstellen können. Der hätte auch die Physis so ein bisschen so die Arnie-Physis so ein bisschen mitgebracht. Der ist ja auch sehr, sehr, sehr auf. Aber gut, der dreht halt auch gerade Avengers, da hat er keine Zeit für wahrscheinlich.
Ja, aber das sind auch diese Sympathieträger. Also eigentlich bräuchtest du da jemanden, der eher nicht so sympathisch ist.
Ja, wer ist denn so baddy drauf, also so badmäßig drauf? Also, boah, schwierig.
Also und John Hamm in seiner besseren Zeit hätte wahrscheinlich auch ganz gut gepasst.
Ja, vielleicht, ja. Ah, es ist echt schwierig, da sich jemanden passenden vorzustellen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also, ich meine, wie gesagt, es soll ja auch kein Glenn Powell-Bashing sein oder sowas. Ich glaube, für seine Darstellung, also was er halt schauspielerisch kann, macht er es, glaube ich, okay. Aber wie gesagt, der hat letztes Jahr in Romantikkomödien und Komödie und in einem Actionfilm mitgespielt und ich sehe, und der war in allen irgendwie so ein Sympathikus. Und dann nehme ich, den habe ich schon, als er so sauer seinem Chef gegenübersteht, ganz am Anfang habe ich gesagt, komm, das nimmt dir keine Sau ab. Also man kann das ja mal sagen, ich bin sauer, ich hau dir auf die Fresse. Aber ey, zieh's doch nicht durch den ganzen Film. Ich habe denen das nicht einmal abgenommen. Ist einfach so. Tut mir leid.
Ist also echt schwer, ne? Also ich wüsste jetzt auch nicht, wenn man da, der ist halt jetzt gerade echt gerade, der hat gerade einen Run mit seinen ganzen Filmen, aber ob ich den jetzt da besetzt hätte, weiß ich auch nicht. Also.
Aber das ist aber auch so das Ding halt, ich glaube, er funktioniert, das ist halt für mich noch kein, oder im Moment kein Darsteller, der jetzt einen Film, und das merkt man jetzt, finde ich, hier auch bei Running Man, der so einen Film alleine tragen kann. Der braucht halt Leute um ihn, die ihn so ein bisschen pushen, sage ich jetzt mal. Also das ist für mich eher so halt wie in Twisters. Ne? Da hat der funktioniert, da war das völlig in Ordnung, aber auch nur, weil noch andere Charaktere oder andere Darsteller da noch mit dabei waren. Ne? Oder auch letztes Jahr mit, wo die Lüge hinfällt, mit Sydney Sweeney in Kombination. Super. Aber alleine, boah, weiß ich nicht. Ne? Und vor allem dieser habe ich auch gelesen, hat er sich wohl auch bei Tom Cruise ein bisschen eine Schulung abgeholt. Diese Rennschule, also Tom Cruise war ja auch bei einem Screening von Running Man in London mit dabei und da hat Glenn Powell auch erzählt, dass er halt im Vorfeld schon ein bisschen mit Tom Cruise geredet und das hat man auch gemerkt.
Ja.
Und auch gerade nach dem Film bitte ich Tom Cruise, mach nicht Glenn Powell als dein Nachfolger. Das ist kein IMF-Agent. Nein.
Nein.
Auch wenn er
schon so gut.
So zu rennen, nein.
Von IMF sagst, was ist denn mit Henry Cavill? Den hätte man auch relativ gut nehmen können da, ne?
Boah, ja, Henry Cavill. Ja.
Ein Dunkelhaarigen, nicht unbedingt einen Blonden, ein Dunkelhaarigen.
Ja,
ich sehe jetzt gerade einen Dunkelhaarigen als einen Blonden in dieser Rolle.
Ja, schon. Henry Cavill hätte vielleicht auch gut gepasst, ja. Der hätte vielleicht dann auch ein bisschen so so ein bisschen mehr auch noch Tiefe in die Figur gebracht, glaube ich. Der hätte das auch ein bisschen besser spielen können, glaube ich. Ja, es ist, es tut mir halt wirklich leid um ihn, um Clay Powell als Darsteller, aber ich sehe in ihm halt einfach so diesen American Sunny Boy. Das ist halt, ja. Der ist halt seit Top Gun Maverick hier, also der Oberkörper frei am Strand, das Bild hast du halt immer im Kopf. Es tut mir leid, ich kann es nicht ändern.
Also, das war auch so ein Film, den wollte ich eigentlich hassen. Aber der war dann im Endeffekt doch so gut, dass ich gesagt habe, boah, nee, den kannst du nicht mögen eigentlich. Ne?
Ja, gut, der war für mich letzten Endes auch nur ein Aufguss des Originals halt in die Jetztzeit. Also.
Ja, aber die
Soundkulisse. Der war okay. Also ich konnte mir
der Film angeguckt. Hat so eine geile Soundkulisse.
Ja,
das ist genau wie der Formel 1 jetzt im Sommer, der hat auch einfach so eine geile Soundkulisse. Das sind so Filme, die muss man einfach im Kino gesehen haben, weil die sprühen dieses Kino-Feeling einfach komplett aus, ne?
Ja, also ich glaube, der F1 wird auch dieses Jahr so ein bisschen meine Überraschung sein, so des Jahres, glaube ich, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass der mich dann doch so gut abholt, sage ich jetzt mal, unterhaltungstechnisch.
Hätte ich auch nicht gedacht. Also wir waren da wir waren da auch in der Vorabendpremiere bei dem Film. Wie viel Formel 1-Verrückte wir da im Kino sahen, das war einfach total lustig. Da hast du da die Leute mit den Caps mit 1000 ja. Logos drauf oder Shirts mit 1000 Werbeleuten drauf. Das war total lustig.
Ja gut, wie es halt damals immer so war, ja. Oder auch immer noch ist, ist ja auch noch teilweise so. Ja, aber ich glaube, viel mehr kann man über das Running Man leider nicht sagen. Es ist halt, es bleibt wirklich nicht viel hängen bei dem Film. Muss man wirklich
ganz ehrlich sagen. Schweifen wir auch gerade die ganze Zeit immer zu irgendwelchen anderen Themen ab. Also schon der zweite Mal, dass wir über einen Film reden, wo wir uns drüber gefreut haben und dann im Endeffekt nicht so toll war.
Ja, aber gut, das ist halt auch das Ding, wenn man Filme guckt, die man vorher noch nicht gesehen hat, man weiß es halt vorher nicht, ne? Aber ja. Es tut mir halt auch leid. Ich meine, wie gesagt, es ist jetzt auch nicht der schlechteste Film überhaupt, aber er lässt halt sehr, sehr viel Potenzial liegen, allein auf der Tatsache hin, wer der Regisseur ist. Und da hätte ich viel, viel mehr gewünscht. Und wenn es ja wenigstens diese eine Szene gäbe, wo du sagst, ja, das ist Edgar Wright pur und die hätte er durchziehen können, aber irgendwie, vielleicht ist es auch dem Drehbuch geschuldet, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ja, einfach schade. Also das ist eigentlich schon so mein Fazit, wenn ich jetzt so auf die Bewertung gehe. Also wie gesagt, der erste ist ein bisschen zu trashig und der ist jetzt einfach zu viel Potenzial liegen gelassen. Und wenn ich jetzt mal so, bei Letterboxd gibt es ja diese 5-Sterne-Wertung, ich glaube, da würde ich beiden, vielleicht den 87er würde ich eine 2 geben. Und den jetzt eine 2,5, weil einfach ein bisschen, weil er schon eigentlich ganz unterhaltsam war zu 2/3, aber dann am Ende total zerfasert so ein bisschen. Aber also mehr wie 2,5, tut mir wirklich leid, kann ich dem nicht geben.
Ja, 2,5 kriegt er auf jeden Fall von mir. Vielleicht kriegt er sogar 3.
Ja, da habe ich auch.
Zwischen 2,5 und 3 bin ich gerade eher.
Ja. Habe ich auch die ganze Zeit so überlegt, aber dafür ist, weiß ich, ich sage ja, lass uns in der Woche nochmal drüber reden, da weiß ich nichts mehr von dem Film. Und ich meine, vielleicht wird es dann auch so ein Film, wo man die Wertung dann nach einer Zweitsichtung nochmal ein bisschen revidiert, aber ich glaube so jetzt aus dem Bauch raus, weil ich meine, ich habe schon diesen Jahr so viele Filme 3 oder 3,5 gegeben, die ich dann doch eine ganze Ecke besser fand, also deswegen muss ich da leider ein bisschen Abstriche machen, einfach sei es aus meiner Sicht eine 2,5. Vielleicht eine Tendenz zu 3, aber Stand jetzt würde ich bei 2,5 bleiben bei dem und dem Originalen würde ich eine 2 geben, glaube ich. Also, aber halt auch nur, weil Arnie dabei ist.
Ja, aber den kannst du im Original auch ganz schlecht gucken. Also den muss man schon dann auch in der Synchrofassung gucken.
Oh ja, ich hab mir den ja geliehen bei Amazon, hab dann auch mal zwischendrin mal aufs Original umgeschwenkt. Eieieiei. Also da wundert man sich schon, warum Arnie überhaupt so eine Karriere gemacht hat.
Ja, ich hab die Tage noch gehört gehabt, als der seine Filmkarriere angefangen hat, war der ja ganz dick schon im Immobilienbusiness drin. Also war da schon Millionär. Also der hat sich, als er anfing, wirklich damit, hat er sich natürlich die Filme konnte er sich dann schon aussuchen. Da gab es andere Schauspieler zu der Zeit. Ja, also die meisten Filme von denen, die sind schon ikonisch, ne? Terminator und Conan der Barbar und Total Recall und auch The Running Man, das sind alles so Filme, die waren seinerzeit sehr ikonisch, ne? Das hat er schon ganz clever angestellt eigentlich, ne? Ich meine, aber das ist in dieser Netflix-Doku auch zu sehen.
Ja, stimmt. Ja, die hab ich auch gesehen, ja.
Ich noch nicht, aber ich habe es zusammenfassend jetzt letztens gehört. Also von daher, vielleicht gucke ich es mir da mal.
Okay, ja, doch, kann ich wirklich empfehlen. Also das ist wirklich eine gute. Also ich finde, Dokus kann Netflix sowieso. Also wenn die eine Doku rausbringen, sind die wirklich immer richtig gut. Also deswegen bin ich da immer mit dabei und auch bei der Arnie-Doku hast du, also der, es gibt ja nur drei Teile, also es ist ja einmal so dieser Bodybuilder-Teil, dann der Film Karriere-Teil und dann ist es ja dieser Gouvernator-Teil.
Politiker-Teil, ja.
Ja, und ich hätte mir das noch länger angucken können. Also das war, weil sie schneiden ja dann zwischendrin auch immer mal in die Jetztzeit, dann sitzt du dann irgendwo in den Bergen in so einem Chalet im Pool und so, ja, so war das damals ja wohl mit der fetten Kamera. Denkst du dir jedes Mal so, ja, klar.
Der hat seinen Weg gemacht. Aber allgemein hast du recht. Also Netflix, also ich meine, Netflix macht, seitdem die Streaming machen, machen die halt Dokumentationen und die können das mittlerweile richtig gut, ne? Also, ja, für Musik, also für Musikfans, ich fand die Woodstock 99 Doku auch in drei Parts, die fand ich mega gut gemacht. Die hat mich, die habe ich auch in einem durchgeguckt, diese drei Episoden.
Ja, das machen die super. Ich finde auch alles, was sie so im True Crime machen, ist auch wirklich immer sehr, sehr gut inszeniert. Also das kriegen sie, also wenn sie was können, dann das auf jeden Fall. Das muss man denen schon lassen. Ja. Ich glaube, viel mehr können wir und kann man eigentlich leider nicht zu Running Man sagen. Also ich hätte gerne mit dir jetzt noch drei Stunden weiter über den Film geredet, wenn das einfach gehabt hätte, diese Themen, über die man reden kann. Aber boah, es ist halt wirklich sehr, sehr schade. Und ich glaube wirklich nicht, dass er jetzt so im Jahresrückblick relativ weit oben landen wird, weil da sind für mich so viele andere Filme weit, weit vor dem. Und ich hoffe halt einfach nur inständig, dass jetzt, wenn Edgar Wright, keine Ahnung, was er jetzt als nächstes macht, aber wenn er jetzt nochmal ein neues Projekt angeht, dass das wieder mehr seine Handschrift trägt als wie der hier. Ich hoffe halt nur nicht, dass er jetzt vielleicht auch so, man hat ja so das Gefühl bei manch anderen Regisseuren, dass sie so auch mit der Zeit so ein bisschen verwässern, ne, dass so deren eigene persönliche Handschrift so verloren geht. Und ich hoffe jetzt wirklich nicht, dass das bei Edgar Wright auch der Fall ist. Also, dass er sich da so irgendwie ins Generische eher abdriftet. Also, das hoffe ich wirklich nicht, dass er, wenn er jetzt der nächste Film kommt oder Serie meinetwegen, ist ja egal. Aber dass das dann wieder so Edgar Wright pur ist mit seiner Kreativität und wie er es alles so umsetzen kann. Weil wir wissen ja, er kann es ja. Also, er kann es ja. Und ja, schade. Fazit, schade.
Ja, da bin ich bei dir. Also, aber vielleicht ist das nächste Projekt, was er macht, mal wieder was Eigenes. Wo er vielleicht auch das Drehbuch mal wieder selber geschrieben hat, wo er ein bisschen mehr Herzblut reinlegt.
Ja, ich habe noch nichts gehört, was er jetzt so als nächstes. Ich meine, es kommt bei ihm, glaube ich, auch oft so als Überraschung daher. Also manchmal, aber ja, wir sind mal guter Dinge, würde ich sagen, oder?
Ja, das, genau. Und wenn nicht, wir finden bestimmt was anderes, wo wir nächstes Mal wieder ein bisschen länger drüber uns unterhalten können.
Bestimmt.
Und abschweifen können. Das tun wir ja häufiger mal.
Ja, das macht auch immer sehr, sehr viel Spaß.
Das gebe ich nur gerne wieder so zurück. Das macht echt Spaß hier. Haben wir ja dieses Jahr auch schon ein paar Mal gehabt, dass wir ein bisschen mehr. Aber wir haben auch dieses Jahr auch einfach zwei Filme gehabt, die nicht so toll waren, leider, ne?
Ja, aber muss es ja auch mal geben, ne? Es ist zwar natürlich dann in dem Moment immer ein bisschen schade, wenn man dann merkt, ah, okay, so viel kann man da doch nicht drüber erzählen. Aber ja, umso mehr kann man sich ja auf Sachen freuen, wo man ein bisschen mehr drüber erzählen kann, wo man vielleicht auch erwartungsfroh ist auf das kommende Jahr. Da gibt's ja auch schon wieder sehr viele interessante Projekte, die dann so auf uns zukommen. Und wir haben ja dann auch immer noch den Blick in die Vergangenheit und wir haben ja Edgar Wright auch viele Sachen schon erwähnt und vielleicht gibt's ja dann in Zukunft auch mal die eine oder andere Aufnahme von diesen Geschichten, aber dazu vielleicht in der Zukunft dann ein bisschen mehr. Gut, ich glaube, brauchen wir es jetzt nicht weiter auszuwalzen. Mario, ich bedanke mich, dass du wieder mit dabei warst.
Hey, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und schaut natürlich gerne auch bei seinem Filmblog Filmframe und Streamscreen vorbei. Werde ich euch natürlich in die Shownotes packen und natürlich auch gerne bei mir, bei der Flimmerkiste mit Marco. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr denn Running Man gefunden habt oder wenn ihr das Original gesehen habt, wie ihr den so findet im Vergleich zum neuen. Würde mich sehr mal interessieren. Aber könnt ihr auch gerne natürlich unter die Spotify-Folge schreiben. Ja, gerne mal reinschreiben, wie ihr so zu den beiden Filmen steht oder zu dem jeweiligen, den ihr halt gesehen habt. Oder vielleicht auch zu Glenn Powell. Sind wir da vielleicht zu kritisch oder nicht? Gerne mal drunter schreiben. In diesem Sinne, Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margo. Ich danke dir, Mario, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Margo.